Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen.
Beim Lesen des Buchtitels Prophetische Entdeckungen in Liedern der Bibel denkt vermutlich mancher ganz spontan an die alttestamentlichen Psalmen, ans Hohelied oder an die Klagelieder. Dieses Buch jedoch geht in eine andere Richtung. Wir begegnen darin wenig bekannten, aber sehr tiefgründigen Liedern ganz unterschiedlicher Verfasser der Bibel. Sich in diese Liedtexte zu vertiefen, gleicht einer Entdeckungsreise in die biblische Prophetie. Dabei werden wir auch persönlich angesprochen. Hören Sie heute aus diesem sehr empfehlenswerten Buch von Norbert Lied, ein Klagelied über die Fürsten.
Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Ein Klagelied über die Fürsten. Hesekiel 19. Du aber stimme ein Klagelied an über die Fürsten Israels und sprich, was ist deine Mutter? Eine Löwin. Unter Löwen lagerte sie, mitten unter den jungen Löwen zog sie ihre Jungen auf. Und sie zog eins von ihren Jungen auf, das wurde ein junger Löwe, der lernte Beute reißen. Er fraß Menschen. Da hörten die Heiden von ihm, und er wurde in ihrer Grube gefangen, und sie führten ihn an Nasenringen in das Land Ägypten. Als sie aber sah, dass sie vergeblich harrte, dass ihre Hoffnung verloren war, da nahm sie ein anderes von ihren Jungen und erzog es zu einem jungen Löwen. Der ging einher unter den Löwen und wurde ein junger Löwe. Der lernte Beute reißen. Er fraß Menschen. Und er machte sich über ihre Paläste her und verwüstete ihre Städte, so dass das Land samt allem, was darin war, sich entsetzte vor seinem lauten Brüllen. Aber die Völker stellten sich ihm entgegen, ringsum aus allen Ländern. Sie spannten ihr Netz über ihn, und er wurde in ihrer Grube gefangen. Und sie zogen ihn an Nasenringen in einen Käfig und brachten ihn zu dem König von Babel. Sie brachten ihn in einen Zwinger, damit seine Stimme nicht mehr gehört würde auf den Bergen Israels. Deine Mutter war wie du ein Weinstock an Wassern gepflanzt, der viele Früchte und Reben bekam vom vielen Wasser. Seine Äste wurden so stark, dass man Herrscherstäbe daraus machen konnte, und sein Wuchs erhob sich bis zu den Wolken, so dass er auffiel wegen seiner Höhe und wegen der Menge seiner Ranken. Aber er wurde im Zorn ausgerissen und zu Boden geworfen, und der Ostwind dörrte seine Frucht aus. Seine starken Äste wurden abgerissen und dürr, Feuer verzehrte sie. Jetzt aber ist er in der Wüste gepflanzt, in einem dürren und trockenen Land. Und es ging Feuer aus von einem Zweig seiner Äste, das verzehrte seine Früchte, so dass ihm nun kein starker Ast mehr geblieben ist, der zu einem Herrscherstab tauglich wäre. Das ist ein Klagelied und zum Klagegesang bestimmt. Einleitung. Ein Klagelied ist immer etwas Trauriges. Es wird angestimmt, wenn die Stimmung auf dem Nullpunkt ist. Es ist ein Totenlied, eine Wehklage, es hat etwas Depressives. Vers 1 und Vers 14. In diesem Lied wird der Untergang der David-Dynastie beklagt. Dabei hatte alles so gut angefangen. Die Erwählung Davids, die Verheißung über ihn, sein Haus und sein Königtum, dann die Loblieder Davids, seine Psalmen und am Ende nun das. Wie tief kann man sinken, wenn man den Herrn verlässt und eigene Wege gehen will? Wenn man sich heute die weltpolitische Entwicklung und diejenige der Christenheit bzw. Kirche ansieht, dann könnte man auch ein Klagelied anstimmen. Klage über die Verantwortungsträger. Du aber stimme ein Klagelied an über die Fürsten Israels. Vers 1. Zuerst werden die Verantwortlichen angesprochen. Die Fürsten sind die Regierenden Israels, die Könige, aber auch die Priester, also die politische und religiöse Macht. Sie trugen die Hauptverantwortung, weil sie das Volk dahin gebracht hatten, wo es nun stand. Die einen unterdrückten das Volk, die anderen tolerierten Sünden und waren selbst darin verstrickt. Jeder, der Verantwortung trägt, sei es in erzieherischer, politischer oder religiöser Hinsicht, steht in einer besonderen Verantwortung. Denn wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man desto mehr fordern. Lukas 12, Vers 48. Das Klagelied wird nun in Form eines Gleichnisses mit verschiedenen Bildern erzählt. Alles begann mit der Angleichung: Und sprich, was ist deine Mutter? Eine Löwin. Unter Löwen lagerte sie. Mitten unter den jungen Löwen zog sie ihre Jungen auf. Hesekiel 19, Vers 2. Die Löwenmutter steht sowohl für Juda als auch für Israel als Ganzes. Was verschiedene Bibelstellen verdeutlichen: 1. Mose 49, Vers 9, 4. Mose 24, Vers 9 und Micha 5, Vers 7. Israel lagerte sich also als Löwen unter Löwen. Die Löwen zog ihre Jungen im Stil der anderen Löwen groß, nämlich gottlos. Israel hatte sich den Völkern angeglichen. Es wollte sein wie die anderen Nationen und am Ende unterschied es sich nicht mehr von ihnen. In Kapitel 20 wird diese Thematik fortgesetzt. Was euch in den Sinn gekommen ist, dass ihr sagt, wir wollen sein wie die Heidenvölker, wie die Geschlechter der Länder, indem wir Holz und Stein dienen, das soll nicht geschehen. Hesekiel 20, Vers 32. Das Volk, das so direkt von Gott erwählt, abgesondert, unterrichtet und in außerordentlicher Weise erleuchtet worden war, indem es als einziges Volk dieser Welt das lebendige Wort Gottes empfangen hatte und das zum Heil der Welt berufen war, nahm nun die Stellung ein: Wir wollen sein wie die Heidenvölker. In seinem Buch »Die Welt von gestern – Erinnerungen eines Europäers« schreibt der jüdische Österreicher Stefan Zweig, der von 1881 bis 1942 lebte: Nun ist Anpassung an das Milieu des Volkes oder des Landes, inmitten dessen sie wohnen, für Juden nicht nur eine äußere Schutzmaßnahme, sondern ein tief innerliches Bedürfnis. Ihr Verlangen nach Heimat, nach Ruhe, nach Rast, nach Sicherheit, nach Unfremdheit drängt sie, sich der Kultur ihrer Umwelt leidenschaftlich zu verbinden. Allgemein gesehen befindet sich das Christentum unserer Zeit auf dem gleichen Weg. Die heutige christlich-westliche Welt will nicht mehr christlich, sondern heidnisch sein. Sie versucht mit Vehemenz, sich von ihren christlichen Wurzeln zu lösen und sich anzupassen. Sogar die Kirche selbst wird zunehmend antichristlich. Statt der Welt das Liebesangebot Gottes nahezubringen, gleicht man sich der Welt und ihren Sünden an. Ein Beispiel mag veranschaulichen, wie weit wir im einst christlich geprägten Europa gekommen sind. Das Motiv des Familienpasses 2014 auf dem offiziellen Stadtportal der Stadt München, der attraktive Angebote und Ermäßigungen für Münchner Familien beinhaltet, besteht aus zwei Männern und einem Kind, sowie zwei Frauen mit zwei Kindern. Die herkömmliche Familie, Vater, Mutter, Kinder, ist nicht zu sehen. Sowohl der Apostel Paulus als auch der Apostel Petrus warnen vor der Angleichung an die Welt und rufen zur Sinnesänderung bzw. Heiligung auf. Paulus: Passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Römer 12, Vers 2. Petrus: Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. 1. Petrus 1, die Verse 14 bis 15. Wenn wir damit beginnen, uns anzugleichen, beginnen wir gleichzeitig abzuweichen, und das endet immer in einer Katastrophe. Irgendwo las ich, dass Schlangengift um die 90% Proteine beinhaltet. Proteine gehören zu den wichtigsten Nahrungsbausteinen des Menschen und dienen der ständigen Erneuerung unserer Zellen. Dennoch käme niemand auf die Idee, aus diesem Grund Schlangengift einzunehmen, da dieses Gift viel stärker ist und man unweigerlich sterben würde. So ist es auch mit dem Gift dieser Welt. Einerseits leben und arbeiten wir in dieser Welt, andererseits müssen wir auf der Hut sein uns nicht zu vergiften. Was man sät, wird man ernten. Sie zog einst von ihren Jungen auf, das wurde ein junger Löwe. Der lernte Beute reißen, er fraß Menschen. Da hörten die Heiden von ihm, und er wurde in ihrer Grube gefangen, und sie führten ihn an Nasenringen in das Land Ägypten. Hesekiel 19, Vers 3 und 4. Das gottlos gewordene Israel und seine Könige, die Fürsten, erzogen ihre Kinder nach der Norm der Nationen, nach den Richtlinien der Welt und nicht mehr nach dem Wort Gottes. Das Resultat blieb nicht aus. Der junge Löwe, von dem hier die Rede ist, ist der gottlose judäische König Joachas. Wahrscheinlich ist das Beutereißen und Menschenfressen ein Hinweis auf seine tyrannische Regierungszeit, in der er mehr Schaden als Segen über sein Volk brachte. Nach nur 3 Monaten Regentschaft wurde er 609 vor Christus vom ägyptischen Pharao Necho gefangen genommen und nach Ribla, nach Nordisrael und später nach Ägypten gebracht, wo er dann starb. Joachas war 23 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 3 Monate lang in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Hamutal. Sie war die Tochter Jeremias von Libna. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, ganz wie es seine Väter getan hatten. Aber der Pharao Necho setzte ihn gefangen in Ribla, im Land Hamat, so dass er nicht mehr König war in Jerusalem. Und er legte dem Land eine Geldbuße von 100 Talenten Silber und 1 Talent Gold auf. Und der Pharao Necho machte Eliakim, den Sohn Josias, zum König anstelle seines Vaters Josia. Und er änderte seinen Namen in Joachim. Aber den Joachas nahm er und brachte ihn nach Ägypten, wo er starb. 2. Könige 23, die Verse 31 bis 34. Das war nun das Schicksal des Volkes, dem Segen und Sieg verheißen war. Es hatte die Berufung, über Nationen zu herrschen, und nun starb sein König im Feindesland, und zwar ausgerechnet in dem Land, aus dem der Herr es etwa 800 Jahre zuvor errettet hatte. Israels König wurde wieder zur Beute des Feindes, von dem der Herr es befreit hatte. Welch eine Tragödie! Ist es möglich, dass man, Sie, ich, durch die Gnade des Herrn Jesus aus der Welt gerettet wird und sich später wieder von ihr vereinnahmen lässt? Ist es möglich, dass man statt die Welt zu überwinden, von ihr überwunden wird? Ist es möglich, dass man demjenigen den Laufpass gibt, der einen aus dem gegenwärtigen Weltlauf herausrettete, Galater 1, Vers 4, um wieder mit der Welt zu laufen? Ist es möglich, dass man, statt ein Licht in dieser Welt zu sein, wieder Finsternis verbreitet? Ist es möglich, dass man, statt ein Segen zu sein und Liebe zu sehen, wieder gehässig, bissig und jähzornig wird? Kann es sein, dass man, statt Menschen aus dieser Welt zu retten, von ihnen verleitet wird, wieder in die Welt zurückzugehen? Petrus sagt dazu: Denn wenn sie durch die Erkenntnis des Herrn und Retters Jesus Christus den Befleckungen der Welt entflohen sind, aber wieder darin verstrickt und überwunden werden, so ist der letzte Zustand für sie schlimmer als der erste. 2. Petrus 2, Vers 20. Immer weiter bergab. Als die Löwin aber sah, dass sie vergeblich harrte, dass ihre Hoffnung verloren war, da nahm sie ein anderes von ihren Jungen und erzog es zu einem jungen Löwen. Der ging einher unter den Löwen und wurde ein junger Löwe. Der lernte Beute reißen, er fraß Menschen. Und er machte sich über ihre Paläste her und verwüstete ihre Städte, so dass das Land samt allem, was darin war, sich entsetzte vor seinem lauten Brüllen. Aber die Völker stellten sich ihm entgegen, ringsum aus allen Völkern. Sie spannten ihr Netz über ihn, und er wurde in ihrer Grube gefangen. Und sie zogen ihn an Nasenringen in einen Käfig und brachten ihn zu dem König von Babel. Sie brachten ihn in einen Zwinger, damit seine Stimme nicht mehr gehört würde auf den Bergen Israels. Hesekiel 19, die Verse 5 bis 9. Statt einsichtig zu werden, statt umzukehren, erzog sich die Löwin, Israel, Juda, einen weiteren schlimmen König. Wahrscheinlich ist hier von Joachim die Rede. Jojachin regierte ebenfalls nur 3 Monate, aber diese Zeit war eine Zeit des Schreckens und der Zerstörung des eigenen Volkes. Es war so schlimm, dass Gott sich sogar der Feinde Israels bediente, um der Not und Ungerechtigkeit durch Jojachin Einhalt zu gebieten. Dies geschah 597 vor Christus durch die Babylonier unter Nebukadnezar. Eine schreckliche Vorstellung. Gott bediente sich der Feinde Israels, um das Volk von der Schreckensherrschaft König Jojachins zu erretten. Jojachin legte sich zu seinen Vätern und Jojachin, sein Sohn, wurde König an seiner Stelle. Aber der König von Ägypten zog nicht mehr aus seinem Land. Denn der König von Babel hatte alles eingenommen, was dem König von Ägypten gehörte, vom Bach Ägyptens bis an den Euphratstrom. Jojachin war 18 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 3 Monate lang in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Nehusta, die Tochter Elnathans von Jerusalem. Er tat aber, was böse war in den Augen des Herrn, ganz wie es sein Vater getan hatte. Zu jener Zeit zogen die Knechte Nebukadnezars des Königs von Babel nach Jerusalem herauf, und die Stadt wurde belagert. Und Nebukadnezar, der König von Babel, kam zu der Stadt, und seine Knechte belagerten sie. Aber Jojachin, der König von Juda, ging zu dem König von Babel hinaus, er samt seiner Mutter, seinen Knechten, seinen Obersten und seinen Kämmerern. Und der König von Babel nahm ihn gefangen im 8. Jahr seiner Regierung. Und er ließ von dort alle Schätze im Haus des Herrn und die Schätze im königlichen Haus wegbringen. Und er ließ alle goldenen Geräte in der Tempelhalle des Herrn zerschlagen, die Salomo, der König von Israel, gemacht hatte, wie der Herr es gesagt hatte. 2. Könige 24, die Verse 6 bis 13. Jojachin blieb 37 Jahre gefangen, bis der Sohn Nebukadnezars ihn freiließ. Doch in die Heimat kehrte er nie wieder zurück. Wie tief kann ein Mensch fallen? Auf heute bezogen, wie viel Unglück und Not kann ein rebellierender Christ über die eigene Familie, über Eltern, Kinder und Geschwister, aber auch über die Gemeinde bringen? Wie viel Verwüstung kann ein solcher Mensch anrichten, wenn er sich nicht mehr vom Heiligen Geist, sondern von seinen Emotionen, seinem Starrsinn, seinem Egoismus beherrschen lässt? Viele werden dadurch in Mitleidenschaft gezogen, gar nach unten mitgerissen, nur weil sich da jemand nicht zusammenreißen will, nicht gewillt ist, Buße zu tun. Es kann sogar so schlimm werden, dass sich der Herr der Weltmenschen bedienen muss, um das zu stoppen. Der Weinstock und sein Zweig. Deine Mutter war wie du ein Weinstock an Wassern gepflanzt, der viele Früchte und Reben bekam vom vielen Wasser. Seine Äste wurden so stark, dass man Herrscherstäbe daraus machen konnte, und sein Wuchs erhob sich bis zu den Wolken, so dass er auffiel wegen seiner Höhe und wegen der Menge seiner Ranken. Aber er wurde im Zorn ausgerissen und zu Boden geworfen, und der Ostwind dörrte seine Frucht aus. Seine starken Äste wurden abgerissen und dürr, Feuer verzehrte sie. Jetzt aber ist er in der Wüste gepflanzt, in einem dürren und trockenen Land. Und es ging Feuer aus von einem Zweig seiner Äste, das verzehrte seine Früchte, so dass ihm nun kein starker Ast mehr geblieben ist, der zu einem Herrscherstab tauglich wäre. Das ist ein Klagelied und zum Klagegesang bestimmt. Hesekiel 19, die Verse 10 bis 14. Der Weinstock ist ein anderes Bild für das Gleiche. Sowohl die Löwen als auch der Weinstock beschreiben Israel bzw. Juda. Gott hatte Israel, Juda, im verheißenen Land eingepflanzt und zum Fruchtbringen bestimmt. Er hatte es überaus reich gesegnet. Es wurde ansehnlich und stark. Die Völker schauten sich nach ihm um. Großartige Könige, Herrscherstäbe gingen aus ihm hervor. Und dieser gute Ruf Israels wurde in aller Welt bekannt. Doch es verließ Gott, glich sich den Nationen an, verfiel dem Götzendienst, opferte sogar Kinder und wurde schließlich durch den Ostwind, das heißt durch die babylonischen Truppen, ausgerissen, die auch die Stadt Jerusalem verbrannten im Jahre 586 vor Christus. Der Weinstock, Israel wurde in ein dürres, trockenes Land verpflanzt. Das weist auf das Exil in Babylon hin. Wüste ist immer eine Beschreibung der Situation Israels außerhalb seiner Heimat. Wüste ist immer eine Beschreibung der Situation Israels außerhalb seiner Heimat. Jeder Mensch, der außerhalb von Jesus lebt, befindet sich in der Wüste. Der Zweig in Vers 14 beschreibt Zedekia, den Onkel Jojachins aus 2. Könige 24, Vers 17, als den letzten König Israels bzw. Judas. Es ging Feuer aus von einem Zweig seiner Äste. Das verzehrte seine Früchte, so dass ihm nun kein starker Ast mehr geblieben ist, der zu einem Herrscherstab tauglich wäre. Zedekia trug die Hauptschuld, dass der Tempel 586 vor Christus verbrannt wurde. Der Prophet Jeremia hatte Zedekia zuvor prophezeit: Dann müssen alle deine Frauen und alle deine Kinder zu den Chaldäern hinausgehen, und auch du wirst ihren Händen nicht entkommen, sondern von der Hand des Königs von Babel erfasst werden, und diese Stadt wirst du mit Feuer verbrennen. Jeremia 38, Vers 23. Beide Verse zeigen, dass das Feuer im Grunde nicht von Gott ausging und auch nicht von den Babyloniern, obwohl diese den Tempel verbrannten, Jeremia 52, die Verse 12 und 13, sondern von einem Zweig des Weinstocks und damit letztlich vom Weinstock Juda selbst. Er trug die volle Verantwortung. Geben wir doch nicht immer Gott die Schuld, wenn wir in Bedrängnis kommen. Denn Schuld ist unsere Sünde. Und nicht selten trägt unsere Sünde auch zum Schaden anderer bei. In einem jüdischen Gleichnis heißt es: Einige Leute sind zusammen in einem Boot unterwegs. Als einer von ihnen auf einmal ein Loch in den Boden des Bootes bohrt, die anderen fragen empört: Was machst du denn da? Der Mann antwortet: Was geht euch das an? Ich bohre das Loch schließlich nur unter meinem eigenen Sitz. Einer sündigt, doch bezahlen müssen alle. Mit der Gefangennahme und dem Tod Zedekias, wobei auch alle seine Söhne umgebracht wurden, endete die David-Dynastie in Schande. Seit dieser Zeit sitzt in Israel kein Nachkomme Davids mehr auf dem Thron. Das war buchstäblich das Ende vom Lied. So dass ihm nun kein starker Ast mehr geblieben ist, der zu einem Herrscherstab tauglich wäre. Das ist ein Klagelied und zum Klagegesang bestimmt. Vers 14. Die Geschichte Israels ist zu einem Klagelied geworden. Einst sagte der Psalmist noch in Psalm 9, Vers 12: Lob singt dem Herrn, der in Zion wohnt, verkündigt seine Taten unter den Völkern. Und nun dieses Klagelied, dieser Klagegesang. Israel sollte auf Gottes Herrschaft hinweisen und den Nationen ein Zeugnis sein. Nach 5. Mose 4, Vers 6. Doch jetzt zeigten die Nationen auf Israel und sein Name wurde zu einem Schandwort. Psalm 44, Vers 15 und Hesekiel 22, Vers 4. Israel war zum Fruchtbringen gesetzt und ging fruchtlos unter. Das ist wahrlich ein Klagelied. Alles begann fröhlich und endete traurig. Dies alles soll uns als Warnung dienen. Paulus stellt die Frucht des Geistes den unfruchtbaren Werken der Finsternis gegenüber. Die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Epheser 5, Vers 9 und Vers 11. Wäre es nicht ein Klagelied, wenn unsere Werke am Ende verbrennen, nur weil wir nicht gewillt waren, den Heiligen Geist an uns wirken zu lassen? Die Bibel lehrt nicht, dass ein Christ das ewige Leben verlieren kann. Wohl aber kann er den Siegeskranz verlieren, 1. Korinther 9, Vers 25, den Kampfpreis einbüßen, Philipper 3, Vers 14, nicht preisgekrönt werden, 2. Timotheus 2, Vers 5, Schaden leiden, 1. Korinther 3, Vers 15, beschämt werden, 1. Johannes 2, Vers 28. Ist nun für Israel alles zu Ende? Nachdem Israel nun durch den Tod Zedekias ohne König ist und die David-Herrschaft folglich zu Ende gegangen ist, stellt sich die Frage: Wie ist es denn nun mit all den Verheißungen, die der Herr Israel gegeben hat? Wie ist es zum Beispiel mit der Zusage Gottes, Einmal habe ich bei meiner Heiligkeit geschworen, niemals werde ich David belügen. Sein Same soll ewig bleiben und sein Thron wie die Sonne vor mir. Wie der Mond soll er ewig bestehen und wie der Zeuge in den Wolken zuverlässig sein. Psalm 89, die Verse 36 bis 38. Vergleichen Sie auch Jesaja 9, Vers 6 und Daniel 7, Vers 14. Jesus Christus ist in jeder Hinsicht die Antwort. Denn der Same Davids lief weiter über ihn, der aus dem Hause Davids kam. Sein Same soll ewig bleiben. Und in diesem Samen blieb auch der Thron Davids erhalten. Zunächst blieb dies verborgen, bis der Sohn Davids das erste Mal kam. Und durch seine Auferstehung als Sohn Davids, der immer da lebt, hat er in Ewigkeit Bestand. Halte im Gedächtnis Jesus Christus aus dem Samen Davids, der aus den Toten auferstanden ist nach meinem Evangelium. 2. Timotheus 2, Vers 8. Der Herr selbst sagte, ich, Jesus, ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Offenbarung 22, Vers 16. Wenn Jesus Christus wiederkommt, wird er für alle sichtbar und erfahrbar die Regierung antreten und die Herrschaft auf Erden fortführen. Jesus bleibt auch durch das Zeitalter der Gemeinde hindurch der Jude aus dem Samen Davids und wird als solcher wiederkommen und seine Herrschaft vor aller Augen fortführen. Hesekiel 20 zeigt uns, wie es weitergeht. Vers 34 beschreibt die Rückkehr Israels ins Land. Die Verse 35 bis 38 beschreiben das Gericht zum Einzug in das messianische Reich. Vers 40 beschreibt den zukünftigen Dienst des erlösten Israels im messianischen Reich. Vers 44 offenbart die Gnade Gottes. Es ist die Gnade, die Israel zum Ziel führt. Es ist die Treue Gottes, die es heilt. Es ist der lebendige und allmächtige Gott, der alle seine Verheißungen erfüllt. Lasst uns die Gnade Gottes, die in Jesus und durch Jesus wirksam wird, ganz neu beanspruchen. Epheser 1, Vers 7 sagt, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden.
Aus dem Buch von Norbert Lied mit dem Titel »Prophetische Entdeckungen in Liedern der Bibel« hörten Sie soeben ein Klagelied über die Fürsten.
Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.